Moin und hallo, liebe Studis. Das ist eine Podcast-Folge für die Vorlesung Lineare Algebra. Und zwar ist es eine Rückblickfolge und der Rückblick bezieht sich auf Kapitel 3. Ein bisschen werde ich am Ende auch noch dazu sagen, wie wir jetzt generell auf diese Grundlagenkapitel zurückschauen können und was da vielleicht zentrale Begriffe sind. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich dann daran langhangeln und ein Mindmap malen oder irgend sowas. Oder überlegen, wie Sie vielleicht beim nächsten Spickzettel gewisse Sachen strukturieren wollen oder irgendwelche Merkzettel. Es gibt tatsächlich so ein paar Techniken für Visualisierung oder auch dafür, sich Stoff nochmal im Rückblick anders zu erschließen als im ersten Moment, wenn man das zum ersten Mal gesehen hat, die helfen können, damit sich das im Gehirn irgendwie besser verankert und verzahnt und auch an vorhandenes Wissen anknüpft. Das ist halt nicht für alle Menschen gleich. Deswegen werde ich nachher ein paar Vorschläge machen und hoffe, dass da für Sie was Hilfreiches dabei ist. Algebraische Grundstrukturen 2 hieß dieses Kapitel. Ringe, Körper und Vektorräume. Und ich möchte kurz einordnen, wie wichtig diese Begriffe sind. Vektorräume sind mit die wichtigsten Strukturen, die wir überhaupt in der Vorlesung Lineare Algebra angucken. Deswegen stelle ich die jetzt ganz nach vorne. Wir reden gleich kurz über Vektorräume, aber in Wirklichkeit geht es jetzt erst los. Mit den nächsten Kapiteln fangen wir an, Vektorräume viel besser und viel tiefer zu verstehen und Theorie zu entwickeln, die dann Anwendung findet, die weit über die lineare Algebra hinausgehen. Vorher brauchen wir aber so ein bisschen Grundverständnis dafür, was im Hintergrund eine Rolle spielt. Deswegen kommen Ringe und Körper. Was Sie auch gemerkt haben, war, dass wir an vielen Stellen Wissen über Gruppen zitieren konnten. Und das war hilfreich und hat Zeit gespart und manchmal auch Dinge klarer gemacht, finde ich jedenfalls. Deswegen hoffe ich, dass im Rückblick auch nachvollziehbar ist, warum Gruppen ein eigenes Kapitel bekommen haben und da so viel Raum eingenommen haben. Wenn wir jetzt über Ringe sprechen, dann haben wir da eine algebraische Struktur, die aus einer Menge besteht mit zwei Verknüpfungen. Die Verknüpfungen heißen normalerweise Addition und Multiplikation und die verhalten sich etwas unterschiedlich. Ich mache manchmal so Klickgeräusche, weil ich nebenbei in Unterlagen gucke und nicht wundern, wenn Sie da sowas hören nebenbei. Die beiden Verknüpfungen verhalten sich etwas unterschiedlich in dem Sinne, dass wir mit der einen Verknüpfung, mit der Addition, eine Abelsche Gruppe haben und mit der anderen haben wir nur so ein paar Rechenregeln, also ein Assoziativgesetz und dann noch Distributivgesetze, die Verknüpfungen, also sozusagen die Addition und die Multiplikation. Und wir haben natürlich, dass die Menge, die dem Ring zugrunde liegt, abgeschlossen ist. Das heißt, Plus und Mal sind auf jeden Fall Verknüpfungen. Das sind die Grundvoraussetzungen, ohne die wir ja gar nicht anfangen, solche algebraischen Strukturen anzuschauen. Und die Asymmetrie, die wir dort sehen, dass wir also über eine Verknüpfung sehr viel wissen und über eine vergleichsweise wenig, die spielt ab und zu eine Rolle. Deswegen erwähne ich die nochmal. Wir haben uns einige Beispiele angeguckt und haben dann Ringhomomorphismen angeschaut. Und hier möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen, was da passiert, weil es da in der Vorlesung ein bisschen Diskussion gab später, als wir Vektorraumhomomorphismen angeschaut haben. Wenn ich zwei Ringe habe, R und T, und dann eine Abbildung Phi von R nach T, dann nenne ich die Ringhomomorphismus genau dann, wenn sie mit beiden Verknüpfungen in den beiden Ringen verträglich ist. Und zwar so, dass wir einerseits eine Verträglichkeit haben für die Addition in dem einen und in dem anderen Ring, und eine Verträglichkeit für die Multiplikation in dem einen und in dem anderen Ring. Da wird also der Tatsache Rechnung getragen, dass die beiden Verknüpfungen sich in den Ringen unterschiedlich verhalten. Und dann ist es sinnvoll, dass die Verknüpfung, die sich in beiden Ringen wie die Addition verhält, also die, wo wir mehr Informationen haben, dass wir da eine Verträglichkeit haben und genauso für die Multiplikation, bei der wir normalerweise weniger Informationen haben. Es ist dann also egal, ob ich erst abbilde oder erst addiere, und genauso ist auch egal, ob ich zuerst abbilde oder zuerst multipliziere. Diese beiden Eigenschaften zusammen sind die Homomorphie-Eigenschaft für Ringe, also für Ringhomomorphismen. Wir haben noch mehr zu Ringen gemacht, aber eigentlich ist das nur so ein bisschen Vorgeplänkel, denn Ringe spielen später in der Vorlesung nochmal eine Rolle an ein, zwei Stellen, aber sie sind kein wichtiger oder zentraler Gegenstand. Dafür gibt es andere Vorlesungen. Es ist aber sinnvoll, sich Ringe anzugucken, weil man dann einfacher definieren kann, was ein Körper ist. Ein Körper ist nämlich einfach ein besonderer Ring in dem Sinne, dass dort die Multiplikation auch eine sehr starke Verknüpfung ist. Und damit meine ich, dass wenn wir das Nullelement, also das neutrale Element für die Addition, rauswerfen, dass dann das, was übrig bleibt, zusammen mit der Ringmultiplikation eine Abelsche Gruppe bildet. Das ist wesentlich stärker als die paar Rechenregeln, die wir für die Multiplikation in Ringen üblicherweise haben, und führt dazu, dass man in Körpern sehr viele, sehr einfache Rechnungen machen kann, sehr intuitiv. Alles, was Sie so kennen vom Rechnen mit reellen Zahlen, mit rationalen Zahlen, das kann man in Körpern machen. Der einzige kleine Warnhinweis sollte noch sein: Nicht alle Körper verhalten sich gleich. Endliche Körper verhalten sich in manchen Situationen anders als unendliche Körper, wie zum Beispiel R oder Q. Das muss man dann manchmal im Hintergrund behalten oder irgendwie im Hinterkopf haben. Aber erstmal sind Körper algebraische Strukturen, in denen man wunderbar und sehr intuitiv rechnen kann. Und der Grund dafür ist, dass man zwei Gruppenstrukturen hat. Die eine bezieht sich auf die Addition, das kommt daher, dass wir da einen Ring haben. Die andere bezieht sich auf die Multiplikation, und da ist nur wichtig, dass man vorher das Nullelement, also das neutrale Element für die Addition, entfernt hat. So, und dann haben wir haufenweise Rechenregeln bewiesen, haben uns Beispiele angeguckt. Wir haben endliche Körper konstruiert. Wir haben gezeigt, dass wir für jede Primzahl p einen Körper mit p-Elementen basteln können, und zwar als Faktoring von z. Haben wir sehr explizit in der Vorlesung besprochen, und dann gab es noch eine Podcast-Folge dazu. Und hier sehen wir, dass es Körper gibt, in denen es passiert, dass, wenn man das 1-Element des Körpers ein paar Mal endlich oft zu sich selbst addiert, dass dann 0 rauskommt. Das führt zum Begriff der Charakteristik, auf den ich jetzt nicht weiter eingehe. Der wird dann später in anderen Vorlesungen noch eine Rolle spielen. Körper wiederum brauchen wir, um Vektorräume zu definieren. Denn ein Vektorraum ist eine Menge mit Verknüpfung, mit gewissen Eigenschaften, zu der im Hintergrund immer ein Körper gehört. Und aus dem Körper kommen die sogenannten Skalare, die man für die Skalarmultiplikation braucht. Hier passiert nämlich was Besonderes. Wenn wir einen Vektorraum definieren, dann haben wir nicht nur eine innere Verknüpfung, also etwas, wo man zwei Vektoren nimmt und die verknüpft, sondern wir haben auch noch etwas, was Vektoren mit Körperelementen verbindet und dann daraus wieder Vektoren generiert. Das sind also dann Rechenoperationen, die so ein bisschen unterschiedliche Qualitäten haben. Das eine ist eine innere, wir nehmen zwei Vektoren und addieren sie. Und das andere benutzt Vektoren und Körperelemente, die sogenannten Skalare, und die kommen von außen. Das wird später noch eine Rolle spielen. Jetzt möchte ich nur kurz sagen, dass ein Vektorraum nichts anderes ist als eine Menge mit einer Verknüpfung zusammen mit einem Körper und einer Abbildung von dem Körperkreuz der Menge in die Menge hinein. Das wird unsere Skalarmultiplikation mit gewissen Rechenregeln. Und die Rechenregeln kann man einfach so zusammenfassen: Die Menge mit ihrer inneren Verknüpfung, die wir normalerweise Plus nennen, ist eine abelsche Gruppe. Und die Menge zusammen mit dieser interessanten Skalarmultiplikation, so heißt die später, erfüllt ein paar Rechenregeln. Das haben wir alles ausführlich in der Vorlesung besprochen, haben uns Beispiele angeguckt und haben dann auch gesehen, wo später diese Rechenregeln zum Tragen kommen. Zum Beispiel, dass man sowas wie Distributivgesetze hat, die die innere Verknüpfung, also die Addition, mit der Skalarmultiplikation in Zusammenhang bringen. Oder solche Sachen wie: Wenn ich die 1 des Körpers nehme und die mit einem Vektor skalar multipliziere, dann kommt wieder der Vektor selber raus. So, das sind Rechenregeln, die nützlich sind. Wir haben da noch mehr gezeigt. Wir haben geguckt, wie sich das mit dem Nullvektor verhält und mit der Null des Körpers und all sowas. Die Elemente eines Vektorraums heißen Vektoren, so nennen wir die in Zukunft einfach, und das können ganz unterschiedliche Objekte sein. Die Körperelemente nennen wir Körperelemente oder Skalare. Und es ist total wichtig, bei den Verknüpfungen darauf zu achten, woher die Leute kommen. Es ist ein Unterschied, ob ich innerhalb des Vektorraums was mache mit Vektoren oder ob ich Vektoren und Körperelemente kombiniere mit der Skalarmultiplikation. Das sehen wir zum Beispiel bei Vektorraumhomomorphismen. Mehr dazu gleich. Wie so oft haben wir uns Teilstrukturen angeguckt. Bei Gruppen hatten wir die Untergruppen. Bei Ringen könnte man Teilringe sich angucken, machen wir später auch in anderen Vorlesungen, oder Ideale, das haben wir uns kurz angeguckt. Und bei Vektorräumen, da kann man sich dann Teilräume angucken. Und das sind einfach nur Teilmengen, die sich selber wieder wie ein Vektorraum verhalten. Da es nervig ist, diese ganzen Vektorraumaxiome nachzurechnen, haben wir uns ein Teilraumkriterium überlegt. Und das basiert auf dem Untergruppenkriterium zusammen mit einer Eigenschaft, die die Skalarmultiplikation einbezieht. Dann haben wir uns Erzeugnisse angeguckt, Summen von Teilräumen. Wir haben geschaut, wie man Linearkombinationen basteln kann, wie man Mengen von Vektoren auf unterschiedliche Art und Weise darstellen kann. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass das Erzeugnis einer Menge nichts anderes ist als die Menge aller Linearkombinationen, die man mit den Vektoren aus der gegebenen Menge basteln kann. Sehr praktische Darstellungsweise oder sehr, sehr praktische unterschiedliche Perspektive auf das gleiche Konzept. Denn je nachdem, was da in Übungsaufgaben von Ihnen erfragt wird, ist mal die eine und mal die andere Sichtweise auf Erzeugnisse praktischer. Auch dazu hatten wir Beispiele in der Vorlesung. Und dann haben wir uns Vektorraumhomomorphismen angeguckt. Ein anderes Wort dafür ist k-lineare Abbildungen. Der Körper läuft darum und ist wichtig, deswegen benenne ich den auch immer. Und hier ist jetzt die Idee, dass wir zwei Vektorräume haben, v und w, über dem gleichen Körper, k. Und eine Abbildung heißt dann Vektorraumhomomorphismus über k von dem einen Raum v in den anderen Raum w. Und ja, die dürfen auch gleich sein. Eine solche Abbildung heißt Vektorraumhomomorphismus genau dann, wenn zwei Eigenschaften gelten. Die beiden Eigenschaften beziehen sich darauf, dass wir da jetzt wieder zwei Möglichkeiten haben, Vektoren oder Körperelemente zu kombinieren. Wir haben die Addition von Vektoren, damit soll das verträglich sein. Und wir haben die Skalarmultiplikation, damit soll es auch verträglich sein. Und hier wird es interessant. Die erste Eigenschaft, die Verträglichkeit mit der Addition, die sieht aus wie immer. Das ist das, was wir aus Gruppen kennen. Und wir haben ja eine Gruppe bezüglich der Vektorenaddition. Dann, oder in den Ringen sieht das auch so aus. Also da, das ist irgendwie gar nicht überraschend. Aber wir haben ja auch noch eine Eigenschaft, die sich mit der Skalarmultiplikation befasst. Und hier wird es interessant, denn die Homomorphie-Eigenschaft bezogen auf die Skalarmultiplikation sieht anders aus als die Homomorphie-Eigenschaft in Ringen für die Multiplikation. Das möchte ich hier nochmal herausarbeiten, weil wir in der Vorlesung darüber geredet haben und ich fand das spannend. Also wie war das nochmal bei Ringen? Da haben wir zwei Verknüpfungen, Plus und Mal, in beiden Ringen und wir wollen Verträglichkeit mit beiden haben. Hier haben wir Verträglichkeit mit Plus und mit der Skalarmultiplikation und das sieht ein bisschen anders aus, weil bei der Skalarmultiplikation ja nicht zwei Vektoren multipliziert werden, sondern ein Vektor mit einem Körperelement. Dementsprechend sieht die Homomorphie-Eigenschaft für die Skalarmultiplikation so aus, für jeden Vektor U und jeden Skalar Lambda ist, wenn die Abbildung Phi heißt, Lambda mal U in Klammern abgebildet mit Phi das gleiche wie Lambda mal U abgebildet mit Phi. Es ist also egal, ob ich zuerst Skalar multipliziere und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann Skalar multipliziere, aber der Skalar bleibt derselbe. Der wird nicht abgebildet, denn der kommt ja aus dem Körper und für Körperelemente ist überhaupt nicht definiert, was die Abbildung macht. Die Abbildung bezieht sich auf Vektoren. Die geht von V nach W. Und das ist sehr wichtig, sich das zu merken. Es sieht anders aus als bei Ringen und das hat einen Grund. Nur weil die Verknüpfungssymbole Plus und Mal heißen, heißt es nicht, dass die Verknüpfung auch auf die gleiche Art und Weise funktioniert. In dem einen Fall addieren wir zwei Vektoren, in dem anderen Fall multiplizieren wir ein Körperelement mit einem Vektor. Die kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Der Kern eines Vektorraumhomomorphismus ist das, was der Kern halt immer ist. Die Menge aller Elemente, die im Zielbereich beim neutralen Element landen, das ist bei uns der Nullvektor. Und dann haben wir ein Lemma bewiesen, in dem ganz viele schöne Eigenschaften standen, die wir schon kannten im Wesentlichen, weil die sich nämlich daraus ableiten, aus dem, was wir über Gruppen und Gruppenhomomorphismen wissen. Auch da haben wir wieder gesehen, dass das Wissen über Gruppen helfen kann, um später Arbeit zu sparen, also Rechenarbeit zu sparen, Argumente zu sparen. Wir beziehen uns immer dann, wenn wir das können, auf eine Gruppenstruktur und verwenden Wissen, was wir da schon haben. Dann haben wir uns noch angeguckt, was Faktorräume sind. Da habe ich viel zu gemalt und habe versucht, das ein bisschen anschaulich zu machen. Denn in meiner Vorstellung sind Faktorräume nichts anderes als Mengen von verschobenen Teilräumen. Und verschobener Teilraum kann man sich natürlich irgendwie anschaulich vorstellen, zum Beispiel in R² oder R3. Aber auch sonst finde ich diese ganz grundsätzliche Vorstellung, dass man eine Teilstruktur hat und dass man die dann so rumschiebt, um am Ende alles von dem ganzen Vektorraum abzudecken, gar nicht so schlecht. Die kann hilfreich sein. Insbesondere kann es dabei helfen, sich die ganze Zeit zu merken, dass man da über Mengen spricht. Die Elemente eines Faktorraums sind nicht einzelne Vektoren aus dem Raum, sondern Mengen von Vektoren. Und wenn wir mit denen rechnen, dann rechnen wir mit Repräsentanten und ab und zu muss man sich dann wieder fragen, ob die Rechnung, die man macht, von Repräsentanten abhängen. Das haben wir in der Vorlesung ausführlich definiert und diskutiert. So, wir haben dann auch einen Homomorphie-Satz für Vektorräume, den wir nicht nochmal separat beweisen mussten, weil alles, worum es da geht, im Prinzip schon im Homomorphie-Satz für Gruppen steht. Aber ich möchte hier das Angebot aussprechen, wenn Sie einen expliziten Beweis dafür sehen wollen, wo nochmal aufgedröselt wird, woher alles kommt, dass ich das dann natürlich gerne mache. Das wäre dann einfach eine extra Podcast-Folge. Die Podcast-Folge könnte auch einfach heißen Homomorphie-Sätze. Und dann würde ich die verschiedenen Homomorphie-Sätze, die wir schon gesehen haben, alle nochmal im Zusammenhang besprechen und gucken, was sich woraus ableitet. Das kann ich sehr gerne machen. So, wo stehen wir jetzt am Ende von Kapitel 3? Wir haben über Mengen und Abbildung gesprochen, über Relationen. Wir haben sehr ausführlich Gruppen angeschaut und dann haben wir uns noch weitere algebraische Strukturen angeschaut, bei denen das Neue war und manchmal auch das Verwirrende, dass da mehrere Verknüpfungszeichen rumliefen. Tatsächlich sind manchmal Fragen aufgekommen, weil ich irgendwas zitiert habe aus der Gruppenwelt und weil die Verknüpfungszeichen anders aussahen und dann eben nicht sofort klar war, wie verwenden wir jetzt dieses Lemma über Gruppen und warum sieht das hier so komisch aus und ganz anders. Das ist eine Übertragungsleistung, bei der ich verständlich finde, wenn die nicht immer sofort oder so schnell funktioniert und das erstmal ein bisschen dauert. Auch da, wenn Sie in irgendeinem Beweis gemerkt haben, hey, da haben wir fünf Gruppensachen verwendet und jedes Mal habe ich mich gefragt, warum das eigentlich genauso geht, dann können Sie mir Bescheid sagen und dann kann ich das nochmal ausführlicher für Sie aufdröseln und nochmal genau erklären, welche Verknüpfungszeichen wo was bedeuten und wie das gruppentheoretische Resultat, was wir anwenden, aussehen würde, wenn wir das mit den neuen, mit den anderen Verknüpfungszeichen hinschreiben würden. Manchmal hilft das, wenn man einfach so eine Übertragung macht, einmal ganz explizit, bevor man das Resultat dann anwendet in dem Kontext, in dem man gerade ist. Wenn ich jetzt eine Mindmap malen müsste, ich hätte verschiedene Ideen, wie ich das machen würde. Ich glaube, eine Idee wäre, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, dass Vektorräume ab jetzt ein wichtiges Thema sind, denn dann kann man ins Zentrum der Mindmap einfach Vektorräume malen und dann macht man aus verschiedenen Richtungen dann so Pfeile dahin und guckt, was für Konzepte da einfließen. Wenn ich verstehen möchte, was ein Vektorraum ist, dann muss ich ja erstmal wissen, was eine Menge ist und was eine Verknüpfung ist. Das heißt, da sind wir beim Thema Mengen und Abbildung. Ich muss, wenn ich verstehen möchte, was ein Vektorraum ist, wissen, was ein Körper ist, denn ein Körper spielt da eine Rolle, daher kommen die Skalare. Um zu wissen, was ein Körper ist, muss ich wissen, was ein Ring ist, dann habe ich diese Begriffe irgendwie mit dabei. Und ein Vektorraum ist mit seiner eigenen Addition von Vektoren eine abelsche Gruppe. Das heißt, dass ich sofort den Gruppenbegriff mit drin habe und die Gruppenaxiome. So könnte ich mich dem Thema also nähern. Ich könnte sagen, Vektorräume sind im Zentrum und alles, was ich brauche, um zu verstehen, was ein Vektorraum ist, alles, was in die Definition einfließt, gruppiere ich so drumherum und dann habe ich automatisch einige andere Konzepte aus der Vorlesung schon mit abgedeckt. So, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit könnte sein, zu sagen, naja, alles, was wir da gemacht haben, hatte irgendwie mit Mengen und Abbildung zu tun. Und ich nehme jetzt einfach verschiedene Beispiele her. Beispiele für Mengen, Beispiele für Mengen mit Verknüpfungen. Verknüpfungen sind ja auch nur ein Beispiel für Abbildung. Dann kann ich noch gucken, was für Eigenschaften von Abbildungen wir so gesehen haben. Und könnte noch drum gruppieren, wo es so Specials gibt. Also zum Beispiel, was ist an Homomorphismen eigentlich so besonders? Warum sind das besondere Abbildungen? Und welche Rolle spielt sowas wie der Kern? Der ist ja nur für Homomorphismen definiert. Warum ist das ein nützliches Konzept? Wo kam das vor? Was man auch machen könnte, ist eine Mindmap, wo man einfach nur haufenweise Beispiele draufschreibt und dann immer dazu schreibt, wofür genau das ein Beispiel ist und wofür nicht. Dann kann man nämlich Begriffe nochmal gegeneinander abgrenzen und hat Beispiele für Fragen, die offen gestellt werden in Übungsaufgaben oder Klausuren. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch eine Idee habe. Nee, ich denke, das sind so die wesentlichen. Vielleicht fallen Ihnen ja auch noch ganz andere Möglichkeiten ein, die Begriffe zu ordnen und zu strukturieren. Was mir hier am Herzen liegt, ist, dass Sie sich die Zeit nehmen, wenn das möglich ist. Und ein guter Zeitpunkt könnte sein in der Pause über die Feiertage und den Jahreswechsel. Es könnte sich durchaus lohnen, sich mal so einen halben Tag hinzusetzen und den Vorlesungsstoff, der bis dahin durchgenommen wurde, einmal anzugucken. Vielleicht sogar mit einem Fokus auf diesen drei Grundlagenkapiteln, um zu gucken, wie diese wichtigen Grundlagenbegriffe zusammenhängen und welche von denen immer wieder und immer wieder auf eine ähnliche Weise in der Vorlesung vorkommen. Denn dann können Sie rauskristallisieren, was da besonders gut sitzen muss, also wie fest das bei Ihnen verankert sein muss und welche Argumente besonders häufig vorkommen, einfach um sich da sicher zu fühlen und um genau zu wissen, damit muss ich rechnen, diese Art von Fragen kriege ich gestellt, diese Art von Aufgaben kommen, das muss ich können. Beispiel, wir reden häufig über Abbildungen und es wird immer wieder darauf ankommen, zu erkennen, ob eine Abbildung injektiv ist oder surjektiv. Wie erkenne ich das? Wie zeige ich das? Wie müssen die Beweise aufgebaut sein? Wann muss es allgemein sein? Wann reicht ein Beispiel? Das sind so Fragen im Kontext von Abbildungen, die man sich stellen kann und die ziehen sich ja wirklich durch die Vorlesung, so wie die bisher gelaufen ist. Oder das Thema Mengen, Teilmengen, Mengen mit Elementen, die auch sehr unterschiedlich aussehen. Auch das hatten wir immer wieder. Wir haben ganz unterschiedliche Arten gesehen, Mengen zu definieren, Teilmengen zu definieren, Eigenschaften von Mengen nachzuprüfen, überhaupt Eigenschaften von irgendwas nachzuprüfen. Das zieht sich auch durch. Das heißt, es könnte auch so ein Strang sein, dem man folgen könnte, wo überall in der Vorlesung poppt das auf welche Weise und was muss ich da können? Welche Fähigkeiten muss ich haben, damit ich, wenn das wiederkommt in der Vorlesung, weiß, was passiert. Sie können auch inhaltlich vorgehen, indem Sie sich zum Beispiel für so ein Thema entscheiden. Das Thema könnte sein Gruppe oder das Thema könnte sein Verknüpfung oder das Thema könnte sein Eigenschaften von Abbildungen. Und dann könnten Sie die ersten paar Kapitel durchgehen und immer schauen, wo poppt dieses Thema auf und wie genau. Und dann könnten Sie schauen, was war da jetzt so eine technische kleine Eigenschaft, die ein, zweimal vorkam und danach nie wieder. Und was sind Eigenschaften, die wir ständig und immer wieder benutzen? Dann können Sie ein bisschen differenzieren innerhalb des Stoffes der Vorlesung, was nur so am Rande mal vorkam oder so als Nebeninfo oder mal in einem Beispiel und was ständig vorkommt und deswegen anscheinend auch eine wichtige Rolle spielt. So, das sind so ein paar Möglichkeiten, den Stoff zu strukturieren. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, wenn Sie Lust haben, fragen Sie mich danach. Und ich freue mich auch immer, wenn ich von Ihnen Beispiele höre. Wie machen Sie das eigentlich? Wie gehen Sie durch den Stoff? Wie orientieren Sie sich? Wie entscheiden Sie, was auf Ihren Spickzettel kommt für die Klausur? Wie entscheiden Sie sich, wie Sie nachschlagen, wenn Sie Übungsaufgaben lösen? Wie kriegen Sie das hin, dass Sie Sachen schnell wiederfinden? Wie arbeiten Sie die Vorlesung nach? Das sind alles Dinge, die ich sehr spannend finde. Und vielleicht haben Sie ja Lust, mir darüber was zu erzählen oder Fragen dazu zu stellen oder Vorschläge zu machen. Und ich bin total gerne bereit, gerade auch für die Zeit über den Jahreswechsel, wo Sie vielleicht nochmal den Stoff wiederholen, Ihnen noch irgendwas zur Verfügung zu stellen, was Sie vielleicht hilfreich finden. Das könnten nochmal andere Übungsaufgaben sein. Es könnten Aufgaben sein, die so schrittweise aufeinander aufbauen, mit Teilen, die immer schwieriger und immer komplexer werden, zum Beispiel, damit Sie sehen, wo Sie stehen, also damit Sie sich so ein bisschen einstufen können oder so. Also da kann ich mir verschiedene Sachen vorstellen. Und wenn Sie da was brauchen oder einfach neugierig sind, was mir da so einfällt, dann melden Sie sich doch einfach. Diese Podcast-Folge war jetzt lang genug. Das war deutlich mehr als nur der Rückblick zu Kapitel 3. Und mal gucken. Die nächsten Kapitel sind spezieller, da geht es um Vektorräume. Da werde ich dann auch die Rückblicke wahrscheinlich ein bisschen anders gestalten. Und wenn Sie Hinweise haben, was Sie an den Rückblicken hilfreich finden oder auch was Ihnen da fehlt, was Sie gerne noch anders hätten, dann bin ich gespannt, das zu hören, so wie immer. Bis zur nächsten Folge.